Deutschlandfunk Marktplatz.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen zum Marktplatz. Was gibt's eigentlich Schöneres als jeden Morgen ein Ei vom eigenen Huhn? Mehr Bio geht nicht, würde man sagen. Und den Namen von der kuscheligen Henne, den kennt man dann meistens auch noch. Sie im eigenen Garten zu halten, das bringt schon Arbeit und manchmal auch einige Überraschungen mit sich. Aber immer öfter werden Hühner auch in Städten gehalten. Welche Vorgaben stehen in Gesetzen für die Hühnerhaltung? Welche Vorgaben machen vielleicht auch die Behörden? Wie viel Platz brauchen Hühner eigentlich, sowohl im Auslauf als auch im Stall? Und wenn es ein Stall sein muss, dann muss man den kaufen. Was kauft man da oder baut man ihn vielleicht doch lieber selber? Was tun mit dem Huhn? Das ist unser Thema heute im Marktplatz. Hühner halten auf dem Land und in der Stadt. Und wir senden live von der Domäne Dahlem, einem Bioland-Bauernhof. Ich würde mal sagen, mitten in Berlin, aber so ganz stimmt das nicht, mitten in Berlin, sondern es ist so im südlichen Teil Berlins, aber doch schon in der Stadt. Und Sie können sich und sollten sich natürlich auch alle an der Sendung beteiligen mit Ihren Anmerkungen und Ihren Fragen. Und das geht wie gewohnt unter der kostenfreien Hörertelefonnummer 00800 446 4464. Sie können auch eine E-Mail schicken an marktplatz@deutschlandfunk.de. Wir sind hier auf der Domäne Dahlem und wir hatten eigentlich hinter uns so eine kleine Hühnerfütterung bestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Da könnte es sein, dass man dort einige Hühner auch hört, weil wir natürlich hier vor Ort sind. Astrid Masson ist Betriebsleiterin hier auf der Domäne Dahlem, Landwirtin. Frau Masson, was sind denn das für Hühner, die da gefüttert werden, die wir vielleicht hören?
Das sind Minorca-Hühner. Davon gibt es noch ungefähr 200 registrierte Tiere in ganz Deutschland. Ja, und Pommernenten sind da auch ein paar bei.
Sie haben hier vor allen Dingen auf Ihrem Hof seltene Hühnerrassen, so ungefähr gut 150 Hühner. Sie veranstalten auch Workshops, Kurse für Menschen, die sich für Hühnerhaltung interessieren. Spüren Sie da wachsendes Interesse?
Auf jeden Fall, seit ungefähr 10 Jahren. Also das kam so ein bisschen versetzt nach dem ersten Urban Gardening-Schub. Man nennt es auch Urban Stock Ship oder Farming. Urban
also
Farming.
Städtisches Bauernwesen, würde ich es mal frei
Ja, genau. Also da kommen die Tiere so langsam mit hinterher, die kleinen Tiere. Früher war das ja ganz üblich, Ziegen oder Hühner zu haben, auch in der Stadt.
Okay. Wir haben zugeschaltet Ralf Wiegand-Usbeck. Er betreibt, ich würde mal sagen, im Nebenberuf eine Unternehmung, die nennt sich mieteeinhuhn.de. Herr Usbeck, bei Ihnen kann man Hühner mieten. Wie funktioniert das?
Ja, man kontaktiert mich und dann besprechen wir im Vorfeld, was da alles an Vorgaben sind und dann vereinbaren wir einen Termin und dann werden die Hühner und nicht nur die Hühner, sondern der Stall und alles, was für die Tierhaltung dazugehört, von mir vor Ort gebracht und aufgebaut.
Sie machen das vor allen Dingen so im norddeutschen Bremer-Hamburger Raum. Wer ist denn da so Kunde, Kundin? Wer will sich für 1, 2, 3, 4 Wochen 5, 6 Hühner samt Stall mieten?
Ja, genau. Also hauptsächlich sind es tatsächlich Familien und Kindergärten, die das Angebot wahrnehmen. Die Familien, da gibt es verschiedene Gründe. Vielleicht wollen die sich ein Stück Bauernhof nach Hause holen und das einfach mal erleben, Hühner im Garten zu haben. Oder auch Menschen, die die Idee haben, sich Hühner in ihrem eigenen Garten anzuschaffen und das vorher aber einmal ausprobieren möchten. Dann eben halt Kindergärten. Und auch Altenheime, Einrichtungen für Behinderte, so diese Richtung.
Wunderbar. Dann ist hier noch zu uns auf die Domäne gekommen Christoph Günzel. Er ist Präsident des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter. Ganz herzlich willkommen, Herr Günzel, erstmal. Ich habe ja jetzt auch in der Vorbereitung gelernt, nicht jedes Huhn ist ein Rassehuhn, sondern es gibt Hybride und Rassehühner. Warum will ich mir denn vielleicht als Mensch, der sich mit Hühnerhaltung befassen will, im Privaten, im Garten ein Rassehuhn zulegen?
Ein Rassehuhn legt man sich zu, um Gefallen an den einzelnen Rassen zu haben, um etwas Natürliches im Garten zu haben und die nicht ganz so viel Eier legen, aber ein Rassehuhn, das Eigelb sozusagen, was ja das Eiweiß ist, hat dort in etwa 10% mehr an Größe wie bei einem Legehybriden. Das sind die Vorteile. Natürlich legen Rassehühner nicht ganz so viel, die sind ja nicht auf Legeleistung getrimmt, sind aber doch sehr, sehr stabil, leistungsfähig trotzdem. Und man hat bei verschiedenen Rassen nicht nur ein Frühstücksei, sondern auch einen Suppenhuhn oder einen schönen guten Braten. Das ist das Wichtige und das ist Natur pur, was wir dort haben. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit, wo wir der Trend zu Öko und so weiter, ist das der richtige Schritt, dass man sich in diese Richtung betätigt.
Und schön sind die auch, ne? Also man hat ja immer so dieses, ich sag mal, braune oder weiße Einheitshuhn vor Augen, aber wenn man sich mal so anguckt, was es so für Rassen gibt, das ist ja, die Vielfalt ist ja sehr groß und sowohl Körpergröße, Gefieder, das sind ja richtige Schmucktiere zum Teil auch, ne?
Ja, es gibt circa über 300 Hühnerrassen, große und Zwerge, verzwergte Rassen. Und das ist eigentlich ein weites Betätigungsfeld. Dort gibt es für jeden etwas. Die Geschmäcker sind unterschiedlich, aber ich denke, das ist eine Sache, wo man sich doch erfreuen kann. Und wenn man so ein buntes Huhn im Garten laufen hat, ist doch was Schönes, wenn dazu noch die Leute am Gartenzaun stehen bleiben und sich dort der Rasse erfreuen.
Wir haben last but not least Corinna Böhland für die Sendung gewonnen. Das freut mich, weil Frau Böhland Fachtierärztin ist für Geflügel und spezialisiert ist vor allen Dingen auf die Haltung in kleineren Gruppen, in kleineren Gehegen, also jetzt nicht Massentierhaltung, sondern das, worüber wir hier eher reden. Sagen Sie doch mal, Sie sind ja jetzt Tierärztin mit Spezialgebiet Geflügelhühner, würde ich mal sagen. Und Sie beraten ja auch Menschen, die Hühner halten oder Hühner halten wollen. Was sind denn so, sagen wir mal, die größten Fettnäpfchen, die viele, die damit anfangen, vielleicht übersehen oder unterschätzen, wenn es um die Hühnerhaltung geht? Da scheint es auch ein Problem zu geben, das werden wir gleich fixen. Also ich habe ja gesagt, wir sind auf der Domäne Dahlem und hinter uns befindet sich ein Hühnergehege mit Hühnern von den Rassen Deutscher Sperber und Menorca. Und um Ihnen das mal auch an den Radiogeräten etwas näher zu bringen, hat meine Kollegin Anja Nehls sich mal in so ein Gehege gewagt und geschaut, was da so passiert.
Das Gackern ist, glaube ich, schon so ein bisschen zu hören. Wir sind im Hühnergehege der Domäne Dahlem, umgeben von ungefähr 70 Hühnern, schwarz-weiß gesprenkelte Hühner der Rasse Deutscher Sperber, habe ich eben gelernt. Und zwar von Mio Welter, der ist mit mir hier. Der ist seit einem halben Jahr und macht hier ein freiwilliges ökologisches Jahr. Kümmert sich unter anderem um die Hühner. Und wir stehen hier relativ gebückt, weil die Hühner nicht nur umzäunt sind, sondern auch quasi überzäunt mit Netzen von oben. Das heißt, sie sind hier doch gefährdet.
Genau. Hier auf der Domäne haben wir jetzt schon öfter den Fall gehabt, dass ein Habicht sich einen Huhn geholt hat oder auch mehrere. Deswegen haben wir jetzt schon dieses Netz hier komplett über das Gehege von den Hühnern. Und seitdem ist auch erstmal nichts passiert.
Das scheinen aber glückliche Hühner zu sein. Die laufen hier rum und picken ein bisschen Wiese. Und dann haben sie so eine halb aufgeschnittenen Futterrüben und picken da drin rum. Aber manche haben hier ganz schön große, kahle Stellen am Popo. Ne? Da fehlen die Federn, die Haut schimmert so ein bisschen rosa-rot durch. Was ist das?
Das ist ein Tick quasi von denen. Wenn denen langweilig wird, dann fangen die an, sich selber die Federn auszupicken.
Der einen Henne ist jetzt gerade mal nicht langweilig. Da saß nämlich eben der Hahn drauf. Ne? Ein sehr prächtiger Hahn. Der sorgt jetzt dafür, dass es demnächst hier Küken gibt.
Genau, also es gibt jetzt auch gerade Küken. Aber die sind vorne im Stall, weil das denn hier zu kalt ist und zu gefährlich.
Und die haben hier nicht nur einfach einen Stall, sondern quasi ein Hühnermobil, einen fahrbaren Stall, sodass man den immer hier auf dieser Wiesenfläche so ein bisschen verrücken kann. Kleine Treppe hoch, Tür auf. So, tatsächlich einige drin, ne? Die sitzen hier auf ihren Stangen.
Genau, also meistens sind die zum Fressen hier und das Trinken ist, wie man sieht, auch hier.
Ja, das sind Holzstangen, ne? So einen halben Meter über dem Boden, unten Spalten, also dass der Kot direkt rausfallen kann und dass man das unten auch praktisch sauber machen kann. So, die Nester sind hier so ein bisschen hinten, die kann man kaum sehen, ne? Die sind auch nochmal extra abgetrennt mit so einer Art Klappe, wo die Hühner durchgehen können und dann tatsächlich auch ihre Ruhe haben.
Genau, sie haben ihre Ruhe, es ist dunkel.
Und sie holen die Eier raus jeden Tag?
Genau, zweimal am Tag sind meistens so um die 40 Eier ungefähr.
Und die bleiben hier bis ans Ende ihrer Tage und sterben an Altersschwäche oder werden sie irgendwann doch Suppenhuhn?
Manche Hühner werden auch von uns geschlachtet, manche werden auch verkauft.
Und jetzt regen die sich gerade tierisch auf, dass wir hier drin sind. Ich glaube, wir müssen wieder raus. Deshalb, tschüss Hühner.
Ja, das waren Eindrücke aus dem Hühnerstall von meiner Kollegin Anja Nils. Frau Basson, Sie sind ja hier Betriebsleiterin auf der Domäne Dahlem. Wir haben das ja eben schon so ein bisschen gehört. Ein Stall, Hühnerstangen, der Kot muss irgendwie, der darf nicht einfach runterfallen. Was sind denn so Voraussetzungen für Leute, die überlegen, ach, so ein Huhn, das wäre doch mal ganz schön, entweder zum Angucken, wie Herr Günzel das so formuliert hat, oder eben für die Eier. Was sind so ein paar Sachen, über die man sich einfach von vornherein mal Gedanken machen muss, bevor man damit loslegt?
Also ich finde es immer ganz gut, von der Seite des Huhns her das zu betrachten. Und die Hühner kommen ja aus dem Dschungel. Da ist so ein bisschen Wald, bisschen Lichtung. Da ist es eigentlich eher warm. Und die können scharren, die können aufbaumen, nennt man das. Wenn sie also auf einen Baum fliegen, um dort zu übernachten. Dort sind sie sicher vor dem Fuchs, aber auch zum Beispiel vor ihrem eigenen Kot, der nämlich einfach runterfällt und dann weg ist, wo sie also nicht ständig drin rumlaufen. Und dann brauchen sie natürlich was zu fressen. Das sind alles Fresser, wie wir Menschen auch. Also die fressen tierische und pflanzliche Produkte. Die brauchen also ein tiergerechtes Futter. Sie brauchen, das hat man ja eben, hat Mio Welter, unser ökologischer Praktikant, ja schon gut erklärt. Die brauchen ein Nest, was dunkel ist, was weich ist, was sie auch annehmen. Sonst legen sie die Hühner, die Eier irgendwo anders hin. Ja, das sind so die allerwichtigsten Dinge. Und vor allem, wenn man einen Habicht, einen Fuchs und sowas in der Nähe hat, brauchen sie einen Schutz davor. Das ist dann etwas komplizierter.
Gut, ich hoffe, Frau Bülland ist jetzt in der Leitung. Hören Sie uns, Frau Bülland?
Ja, guten Morgen nochmal an alle.
Wir sind jetzt dabei zu klären, was so die wichtigen Voraussetzungen sind. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Auf was sollten Leute achten, speziell die anfangen wollen, Hühner zu halten?
Ja, tatsächlich sind ja Hühner oder ist das Halten von Hühnern in Deutschland relativ stark reglementiert. Die wenigsten wissen in der Tat, dass eine Tierhaltung oder eine Hühnerhaltung angemeldet werden muss. Und zwar beim zuständigen Veterinäramt und bei der Tierseuchenkasse. Und dass es tatsächlich auch eine Impfpflicht gegen die Newcastle-Krankheit in Deutschland gibt. Und zwar für jedes Tier. Da gibt es keine Größenbegrenzung von der Haltung. Und das ist tatsächlich den meisten nicht bewusst. Und wie meine Vorrednerin schon sagte, natürlich, wie gestalte ich den Stall und die Umgebung für die Tiere? Das ist schon sehr wichtig. Da sollte man sich im Vorfeld mit gut beschäftigen und auch für sich schon rausfinden, welche Hühner passen denn zu mir oder was habe ich denn, was stelle ich mir denn so vor, was ich für Hühner haben möchte oder ja.
Da können wir ja mal Herrn Günzel fragen, vom Bund der Rassegeflügelzüchter. Wenn man das so hört, welches Huhn passt denn zu mir, dann würde man denken, ja, wie soll ich das denn bitte rausfinden? Also wie finde ich raus, welches Huhn zu mir passt?
Da ist die Grundvoraussetzung erst einmal, ich muss durchchecken, was habe ich für Möglichkeiten für einen Stall, was habe ich für Möglichkeiten für einen Auslauf. Natürlich ist bei Hühnern ein unbegrenzter Auslauf ideal. Heute kaum noch möglich. Es wurde schon erwähnt, durch Raubwild und so weiter ist das kompliziert geworden. Aber ich würde sagen, da gibt es Unterstützung. Da kann man sich in Fachbüchern und so weiter schlau machen, was braucht ein Huhn für Platz. Und das ist immer so, wenn man beengte Verhältnisse hat. Entweder man greift dann auf leistungsfähige Zwerghühner um, die nicht so viel Platz benötigen, oder man hat dann den Platz, denn dementsprechend dann kann man natürlich auch andere Großrassen, die leistungsfähig sind und so weiter, und die das Frühstücksei dann auch liefern.
Was heißt denn Platz? Also wenn ich jetzt so klein anfangen will, was braucht ein Huhn mindestens an Platz im Stall pro Huhn und was braucht es an Auslauf?
Sagen wir mal, vom Platz im Stall ist es in etwa, wenn sie es machen können, ein Quadratmeter ist sehr gut. Dann haben die Auslauf. Sie müssen auch bedenken, wir haben ja die Probleme mit der Geflügelpest und so weiter, wenn aufgestallt werden muss, dann ist das bei Hühnern doch besser, wenn sie etwas mehr haben, aber mit den Quadratmeter kommen sie sehr gut hin. Und beim Auslauf Wenn Sie 10 Quadratmeter pro Huhn bieten können, ist das auch genügend, möglichst mit Grünauslauf.
Herr Usbeck, Sie betreiben ja eine Firma miete-ein-huhn.de und stellen die Hühner ja auch in die Städte. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man in Städten, in urbanen Räumen Hühner halten? Sie machen das erstmal temporär, vermieten für Zeit, aber die Leute sagen dann ja zum Teil, naja, ich fand das jetzt lustig, ich mache das hier in der Stadt. Wie geht das?
Ja, das geht genauso wie auf dem Lande. Ich bin sehr überrascht manchmal, wenn ich in die Stadt komme und man sieht so eine Häuserfront in Hamburg oder in Bremen, wo wirklich die alten Häuser ja aneinander gebaut sind. Und dann vermutet man gar nicht, wo sollen denn hier jetzt die Hühner hin? Und tatsächlich ist es dann so, dass es dann irgendwie einen Innenhof gibt, wo dann wirklich so ein grünes Herz plötzlich ist und dann doch auch ein ausreichender Garten vorhanden ist. Und dann kann da die Haltung genauso sein wie auf dem Lande. Nur ist es eben halt so, dass man im Vorfeld in solchen Gebieten natürlich auch schauen muss, wie tolerieren die Nachbarn so eine Hühnerhaltung. Das würde ich im Vorfeld immer abklären, um einen späteren Streit vielleicht aus dem Wege zu gehen. Und meine Erfahrungen sind da auch recht positiv. Ich habe hier bei uns im Ort selber auch gefragt und bin von Nachbar zu Nachbar gegangen und habe dann da auch wirklich positives Feedback bekommen. Und es wurde dann eher gesagt, auch endlich, es sind wieder Hühner im Ort. Und irgendwann war es dann natürlich auch so weit, dass ich dann mir einen Hahn zulegen wollte. Und auch das habe ich vorher abgefragt und dann wurde überwiegend gesagt, endlich kräht im Ort wieder ein Hahn, wie schön. Also dem steht da nichts im Weg.
Okay. Und wenn die Leute jetzt, sei es in der Stadt oder auf dem Land, sich Hühner halten wollen, dann brauchen sie irgendeine Art von Behausung, von Stall. Mehr oder weniger groß, aber ohne geht's nicht. Was würden Sie sagen, selber bauen, kaufen, worauf muss man da achten?
Ja, also ich finde sowieso ganz toll, dass das hier jetzt so angesprochen wird, dass man sich auf die Hühnerhaltung tatsächlich vorbereiten muss. Mehr eigentlich als, ein Meerschweinchen oder so. Weil es ist doch viel zu bedenken. Und man sollte vorher gerne mal ein Buch lesen oder auch im Internet schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, es gibt grundsätzlich ja erstmal den großen Unterschied zwischen einem festen Stall und einem mobilen Stall. Wir haben das eben im Beitrag schon gehört, da gab es einen mobilen Stall. Und das gibt es auch in dieser Kleinbauweise für die Hühner im Garten. Da gibt es Fertigställe zu kaufen, die auf Rädern sind und die man versetzen kann. Wenn man dann einen großen Garten hat, dann kann man das Hühnergehege sozusagen parzellenartig immer ein Stück weiter stellen. Das hat den großen Vorteil, dass sich einmal die Rasenfläche immer wieder erholen kann und auch der Parasitendruck unterbrochen wird. Das heißt, dass die Population der Parasiten geht ja auch über den Boden und wenn man dann die Hühner immer ein Stück weiter stellt, dann wird diese Kette unterbrochen und stoppt damit den Parasitenbefall. Ja, oder man baut eben einen festen Stall. Da muss man natürlich dann auch schauen, dass man nicht in den Bereich der Genehmigungspflicht kommt. Ja, das sind so die wichtigen Punkte.
Frau Bülland, Sie sind ja unsere, die Veterinärin hier bei uns in der Runde. Was sind denn so wichtige Faktoren bei der Stallauswahl, damit die Hühner es gut haben und nicht krank werden, nicht von Milben befallen werden und sich nicht selber auffressen?
Ja, also wie gesagt, Auswahl ist, wie mein Vorredner schon sagte, gibt es ja ganz diverse Möglichkeiten, was man da machen kann. Sicherlich ist wichtig, wenn man sich für die Holzbauweise entscheidet, dass das ein sehr guter Rückzugsort für beispielsweise Milben sind, die ja schon nicht so angenehm für die Tiere sind, wenn sie da einen milden Druck haben. Die ziehen sich eben speziell gerne in Holzrisse zurück. Unabhängig davon ist es, glaube ich, wichtig, dass man den Standort für einen Stall auch vernünftig wählt. Das heißt, nach Möglichkeit sollte es da nicht zu sehr ziehen. Es sollte eine angenehme Temperatur auch sein. Das heißt also keine Zugluft, keine stickige Luft und so weiter. Was man selber im Stallinnenbau, also was man da nimmt. Das ist wirklich sehr divers. Wichtig ist, dass es tatsächlich relativ strenge Vorgaben gibt in Deutschland, wie groß das alles sein soll. Ja, insofern ist es da sicherlich auch mal wichtig, erstmal vorher ein Buch zu lesen, schon mal wichtig und auch.
Aber sagen Sie doch mal, ich meine, wir machen die Sendung ja hier auch, um den Leuten das so ein bisschen zu erzählen, dass sie vielleicht nicht immer gleich ein Buch lesen müssen. Wenn Sie sagen, strenge Vorgaben für die Größe, was sind die Vorgaben?
Also Vorgaben sind zum Beispiel, dass ich nach mindestens Stall haben sollte, der 2 Meter Höhe hat, dass die Tiere sich frei bewegen können, dass sie sich aufbäumen können, auch wenn eine Aufstallpflicht mal passiert oder angeordnet wird. Dass ich zum Beispiel, wenn ich bestimmte Tränken nehme, mindestens 2,5 Zentimeter pro Tier rechnen muss bei einer Rinnentränke. Oder wenn ich Rundtröge nehme, mindestens 1 Zentimeter. Bei Nippeltränken ist es entsprechend, dass ich 2 Nippel für 10 Tiere haben muss. Dann, wie gesagt, dieser Quadratmeter pro Tier, das ist schon sehr gut angelegt.
Was noch?
Ja, also Ähnliches gilt im Prinzip für die Fütterung, also dass die Tiere gleichmäßig von allen Seiten Zugang zu den Fütterungseinrichtungen haben, dass sie natürlich artgerecht gefüttert werden. Das Tier ist ja, wie gesagt, ein Allesfresser. Und dass ich eine Möglichkeit Tageslicht im Stall habe, das wäre von Vorteil. Wenn sie einen guten Auslauf haben, muss das nicht unbedingt sein. Also wie gesagt, da, wo wir uns wohlfühlen, also gute Luft, gute Einstreu, das ist auch wichtig.
Und trocken muss es sein. Frau Bülent, Sie haben eben gesagt, das Fressen, das Futter sei natürlich wichtig. Astrid Masson ist Betriebsleiterin hier auf der Domaine Dahle mit über 150 Hühnern. Was fressen denn die Hühner? Was sollten sie kriegen?
Also die Hühner sind ja, das wurde jetzt schon dreimal gesagt, alles Fresser, genau wie wir.
Das Aber heißt das, dass man ihnen alles geben kann?
Alles, was wir fressen können, essen können, können die auch fressen. Ja, okay. Aber wenn sie Eier legen sollen, und das tun die ja, und das ist genetisch ja auch vorgelegt, das heißt, sie müssen auch diese Eier legen, denn für die Kinder tut man alles, brauchen sie eben etwas mehr Eiweiß und etwas mehr Energie, als ein Wildhuhn das brauchen würde. Es gibt da also fertige Mischungen, die man kaufen kann. Die gibt es mittlerweile auch im Bio-Landqualität oder in Bio-Qualität im Internet zu kaufen oder auch beim Futtermittelhändler. Man kann aber auch, wenn die jetzt unendlich Auslauf haben, also gar nicht eingesperrt sind, kann man im Sommer auch, da reicht es dann auch, wenn man nur Getreide dazu füttert, also zum Beispiel Weizen oder Hafer oder Gerste. Im Winter kriegen sie da nicht genug Insekten oder fangen auch nicht, ja, vielleicht fangen sie mal eine Maus, aber das reicht nicht an Eiweiß, was sie da bekommen. Da brauchen sie auf jeden Fall entweder einen Eiweißergänzer oder ein Wegemehl, nennt man das, ein Vollfutter, was man dazu füttert. Man kann auch Essensreste verfüttern, ist allerdings nicht erlaubt in Deutschland aus solchen Gründen, um sich da nichts einzuschleppen, vor allem kein tierisches.
Wir haben eine erste Hörerin in der Leitung. Ich begrüße Regina Jäger. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz. Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte. Hallo, Frau Jäger. Wir hören Sie aber nicht richtig, würde ich sagen. Das ist sehr schwer verständlich. Vielleicht versuchen wir das gleich nochmal. Deswegen mal die Frage an Herrn Günzel vom Bund Deutscher Rasseflügelgezüchter. Was machen denn Leute, die in Urlaub fahren wollen? Also viele ist ja so, dass sie dann Hühner haben. Man hat es jetzt gehört, man muss sich drum kümmern. Die brauchen durchaus Aufmerksamkeit. Können die Leute dann auch in Urlaub fahren?
Ja, doch. Wir haben gute Nachbarn, wenn man das hat, die da unterstützen oder auch bei uns Züchter, die in der Nähe wohnen. Die
Wie ist das so mit der Automatisierung? So automatisierte Klappen auf zu, automatisierte Futterautomaten, Wasserspender?
Es gibt automatische Klappen, die früh aufgehen, jetzt auch elektronisch seit Jahren. Die man einstellen kann, wenn sie aufgehen, früh abends, wenn sie zugehen. Das ist möglich, aber Hühner brauchen, die müssen auch mal ausfressen, die müssen auch mal eine Stunde nichts haben. Das ist wie beim Menschen. Und dann wieder gefüttert werden, umso besser ist die Futteraufnahme und so weiter. Und das muss mit beachtet werden. Also man braucht unbedingt jemand, der sich um die Tiere auch kümmert, ums Wohlbefinden und so weiter. Täglich frisches Wasser und so weiter.
Okay. Ich begrüße Anja Nehls, meine Kollegin in der Sendung. Wir haben sie ja eben schon gehört aus dem Gehege. Jetzt gibt es Mails von Hörern und Hörerinnen. Was steht da drin? Was für Fragen gibt es?
Wir haben ja eben schon angesprochen, dass Hühner Allesfresser sind. Auch das Thema Seuchen wurde ja schon mal kurz gestreift. Und deshalb fragt Frau Meier, Die hat friesische Zwerghühner im Gehege neben dem Reihenhaus und die Hühner haben nun Ratten angelockt. Was kann man dagegen tun? Und in die gleiche Richtung geht eine Frage von Maja N. Helfen Hühner eigentlich bei der Schneckenbekämpfung, wenn man sie im Garten hat? Und in dem Zusammenhang dann auch gleich noch, wenn man diesen Garten hat und die Hühner dort relativ frei laufen, was pflanzt man am besten an, damit die auch wirklich glücklich sind? Und machen sie denn auch das, was man eigentlich für sich selber haben will, also Kräuter zum Beispiel, Gemüse, machen sie das kaputt?
Okay, fangen wir mit den Ratten an. Wer möchte was zu den Ratten sagen aus der Runde?
Ich kann gerne mal was zu antworten.
Wir müssen dazu sagen, wir sehen uns hier nicht, sondern wir hören uns nur, deswegen grätschen wir uns manchmal so ein bisschen ins Wort, ist nicht unhöflich gemeint. Aber Herr Usbeck, bitte, ja, also zu den Ratten.
Ja, es sind also eher nicht die Hühner, die die Ratten anlocken, sondern die Futterreste, die im Gehege verbleiben. Und man sollte also, wenn man irgendwas füttert und das im Gehege liegt, das abends wegnehmen, sodass die Ratten da nichts vorfinden und auch eventuelle Futterautomaten, die draußen stehen, mit reinnehmen, sodass die Ratten kein Futter dort finden. Das sind nicht die Hühner, die die Ratten anlocken, sondern die Futterreste.
Ja, Frau Masson nickt, ist das so? Haben Sie noch was zu ergänzen?
Genau, also dem kann ich nur zustimmen. Wenn man dann, wenn das nicht ausreicht, das zu tun, denn in der Stadt sind eigentlich überall immer Ratten, auch wenn man sie nicht sieht, reicht das manchmal nicht aus, dann muss man sie tatsächlich auch bekämpfen. Und das kann man natürlich mit Fallen tun, mit Lebendfallen, mit Totfallen. Und wenn man es aber mit Gift tut, alles dieses muss außerhalb des Einzugsbereichs der Hühner sein, damit die auf keinen Fall das Zeug aufnehmen oder selber in so eine Falle geraten.
Christoph Günzel vom Bund der Rasse Geflügelzüchter. Stichwort Schnecken. Helfen Hühner gegen Schnecken?
Enten sind da besser. Jede Ente frisst gern Schnecken. Ich weiß das aus meinem Bestand. Aber auch Hühner gehen dort teilweise mit ran. Aber nicht so wie eine Ente.
Okay, dann war noch die Frage nach den Pflanzen im Garten. Was kann ich pflanzen, was den Hühnern vielleicht gut tut? Was sollte ich auf keinen Fall pflanzen, wenn ich will, dass das länger als einen Tag überlebt, wenn ich Hühner im Garten habe? Herr Günzel.
Das wäre einmal, dass man Schattenspender hat, Sträucher und dergleichen, Sträucher, Bärensträucher und so weiter, was die Hühner auch, wo die sich betun können. Und natürlich eine Rasennarbe, alles andere muss sowieso zugefüttert werden in unseren Beständen. Aber Sträucher ist wichtig als Sonnenschutz.
Frau Masson, dann Anja Nils.
Ja, ich würde das noch gerne ergänzen, wenn man Mobilstelle hätte, das hatte ja der Usbeck vorhin gesagt, das ist natürlich eine ideale Möglichkeit und wenn dann man so wenig Fläche hat und so viele Hühner hat, dass die Fläche schwarz wird, sage ich mal, von den Hühnern, dann kann man auch zum Beispiel so Gründüngungsmischungen sehen, weil die sehr schnell, viel schneller als Grasnarben wachsen. Also eine Grasnarbe hält sich nur, wenn man einen sehr geringen Bestand hat. Und so Gründüngungsmischungen gibt es überall zu kaufen. Da muss man oft auf Giftpflanzen achten, dass da keine Giftpflanzen drin sind.
Geringer Bestand, können Sie das mal so ein bisschen spezifizieren? Wie viele Hühner dürfen auf wie viel Quadratmeter Rasen rumlaufen, damit es nicht innerhalb von 2 Tagen zum Acker wird?
Mhm. Also Herr Günzler hat ja schon gesagt, dass 10 Quadratmeter so eine gute Zahl ist. Besser ist natürlich, wenn man diese 10 Quadratmeter mal 2 hat, weil dann kann man einen Wechselauslauf machen. Dann kann immer eine Hälfte sich erholen und die andere Hälfte, da können Hühner drin sein. Ah. Wir sind ja im Biolandbetrieb, da ist die Mindestauslaufzahl 4 Quadratmeter pro Huhn und das muss auch ein Wechselauslauf sein. Also das sind dann letztendlich 8 pro Huhn.
Pro Huhn, okay. Anja Nils hat weitere Fragen.
Ja, das geht nochmal so ein bisschen in die Richtung, dass Hühner ja auch manchmal das fressen, was sie nicht unbedingt fressen sollen. Bernd Seeger fragt nämlich, warum fressen Hühner so gerne Styropor? Das ist mir bis heute ein Rätsel.
Also die Form ist es einmal von den kleinen Kügelchen tatsächlich. Und dann auch, dass sie so hell ist. Und man weiß auch nicht so viel darüber, wie Hühner gucken, aber man weiß zum Beispiel, dass sie UV-Strahlen wahrnehmen können. So dass Maden zum Beispiel, die sind ja für uns kaum, also so weißlich. Und das kann sein, dass das bei UV zum Beispiel, dass es bei Styropor auch ist, das weiß ich jetzt nicht genau, dass das dann so leuchtet.
Und, werden sie krank davon?
Also wir hatten tatsächlich leider auch schon mal den Fall, dass hier eine Baustelle war und die da rumgekrümelt haben. Und die Hühner sind nicht krank geworden, aber wir haben natürlich am nächsten Tag dann auch den Bereich abgesperrt. Das kommt wahrscheinlich eher wieder so raus, wie es reingegangen ist, aber genaueres weiß ich nicht. Also ich meine, Plastikweichmacher und so, da ist für keinen gut, schätze ich mal.
Ich habe noch eine Frage an Corinna Böhland, unsere Veterinärin hier in der Runde. Woran kann man denn die Gesundheit seines Hühnerbestandes erkennen oder ablesen? Was kann man an den Hühnern sehen? Was kann man vielleicht am Boden, am Gehege sehen? Was kann man am Stall sehen, um so ein bisschen zu ermessen? Ja, meine Hühner leben noch, aber sind sie wirklich gesund?
Gibt es Impfungen? Habe ich eine ergänzende Frage.
Ja, kommt gleich. Frau Bülland.
Also ja, wichtig ist tatsächlich, dass man sich mit den Tieren beschäftigt. Hühner sind ja Herdentiere letztendlich und die, man sieht erst sehr, sehr spät, wenn es denen wirklich nicht gut geht, weil sie natürlich immer versuchen, in der Gruppe nicht aufzufallen. Insofern ist es wirklich wichtig, dass man sich mit dem Bestand täglich beschäftigt und auch ein bisschen Zeit dort verbringt. Nur dann fällt einem wirklich auf, also rechtzeitig auf, ob das den Tieren nicht gut geht. Ansonsten ist natürlich die Kampf...
Also wenn man jetzt, ja, dann, wenn man jetzt sich beschäftigt
genau,
damit,
woran, ja, okay. Die Kampffarbe ist beispielsweise ein guter Indikator dafür, wenn die Tiere also eine gute, also je nach Rasse natürlich, wenn das eine kräftige Kampffarbe ist, heißt es, dass die Tiere sehr gesund sind oder die Augen sehr klar sind, nicht eingefallen. Wenn die Tiere nicht, wir sagen, krumpig da sitzen, sprich also sich wirklich aufrecht bewegen, gut scharren, nicht absondern von der Gruppe. Wenn man wenn der Einstreubereich zu begutachten ist, dann darf der Kot nicht schaumig sein oder gelbschaumig sein. Das ist immer ein Indikator dafür, dass es nicht in Ordnung ist. Wenn man einen guten Überblick über den Futterverbrauch hat, ist das auch ein guter Indikator zu sagen, heute haben die nicht gut gefressen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung, wenn man Tiere hat, die Eier legen oder wo man tatsächlich schaut, dass man täglich eine bestimmte Anzahl an Eiern hat und die plötzlich nicht mehr da sind. Oder auch die Eiqualität, sprich also die Eier werden porös oder wechseln die Farbe, dann sind das immer Indikatoren dafür, dass die Tiere nicht so gut drauf sind. Aber vor allen Dingen, wenn sie sich von der Gruppe absondern und die Kampffarbe nicht so in Ordnung ist.
Wie ist denn das, wenn Hühner abends nicht in den Stall gehen, sondern lieber auf dem Baum schlafen oder unterm Stall? Ist das ein natürliches Verhalten oder ein Indikator, dass irgendwas nicht rund läuft?
Naja, im Sommer würde ich sagen, das könnte ein klassischer Indikator dafür sein, dass wir einen starken Milbenbefall haben. Das ist eigentlich so der Klassiker, dass ich den Anruf kriege, sage, unsere Hühner wollen abends nicht in den Stall, die hocken lieber vor dem Stall und wollen da nicht so richtig rein. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass ich einen starken Milbendruck im Stall habe. Die Milbe ist ja nachtaktiv, sodass sie in der Regel die Tiere befällt, wenn sie im Stall sind. So, das ist natürlich sehr unangenehm. Okay. Na?
Ich versuche es nochmal mit der Regina Jäger, ob die in der Leitung ist, ob wir sie jetzt besser verstehen. Frau Jäger, sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich höre aufmerksam zu.
Oh, wunderbar, jetzt verstehen wir Sie auch ganz hervorragend. Ihre Anmerkung, Ihre Frage bitte.
Ja, und zwar geht das um die Geflügelpest. Die haben wir ja schon deutlich seit über 10 Jahren als Phänomen. Und die Maßnahmen, die da bisher immer, eingeleitet wurden, staatlicherseits, die scheinen ja so nicht zu greifen. Und das läuft darauf hinaus, dass wir also eigentlich sozusagen für immer zu tun haben werden. Jetzt käme praktisch meine Frage. Man kann dagegen impfen. Die Impfung ist aber verboten. Nein. Meiner Meinung nach wäre das aber eine glückliche Lösung, um gerade in den kleinen Geflügelhaltungen, die ja nun überhaupt gar keine Kontakte in irgendwelche anderen bedeutsamen wirtschaftlichen Haltungen haben, zu helfen und auch Tierleid zu vermeiden und vor allen Dingen auch mehr Leute für die Hühnerhaltung wieder gewinnen zu können. Jetzt kommt die Frage, was können wir denn gemeinsam unternehmen, damit diese Impfung auf freiwilliger Basis zugelassen werden kann? In anderen Bereichen bei Corona sieht man ja, dass es auch gute Argumente gibt für eine Impfung. Und man fragt sich natürlich dann schon, warum das hier also verboten ist. Ich weiß, warum es verboten ist, aber...
Gut, okay, also die Impfung gegen Geflügelpest. Ich gebe die Frage mal weiter an Christoph Günzel vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter. So.
Ja, sehr geehrte Frau Jäger. Das Problem kennen wir. Wir kämpfen schon Jahre darum. Und es hat in letzter Zeit Gespräche gegeben, auch mit der Geflügelwirtschaft. Es muss was passieren in den nächsten Jahren, um auch die Bestände dort in der Geflügelwirtschaft, die Vermehrungsbestände zu erhalten. Das ist so weit gekommen, dass es jetzt auch in die Bestände der Geflügelvermehrung, also sprich in die Zucht, Bestände eingedrungen ist, und das ist eigentlich die große Gefahr dort für diejenigen, die ihre Brötchen dort verdienen müssen.
Aber warum darf man nicht impfen?
Man darf zurzeit noch nicht impfen, weil dann wäre Verbringungsverbot. Zurzeit nach den jetzigen Gesetzlichkeiten dürfte man, wenn wir jetzt impfen würden, mit dem Impfstoff dürften wir sie nicht mehr verbringen, also sprich von A nach B. Das ist das Riesenproblem zurzeit noch.
Aber für Leute, die das nicht machen wollen, also für Privatmenschen, die die Hühner in ihrem Garten, in ihrem Stall halten, die können doch gegen die Geflügelpest impfen, oder nicht?
Ja, aber aus dem, was ich gerade gesagt habe, aus dem Grunde ist es zurzeit noch nicht möglich. Und Sie wissen
auch
ja,
freiwillig nicht?
Nein.
Ah, okay.
Die bürokratischen Mühlen malen langsam und es wird noch, ich schätze, 2-3 Jahre dauern, bis ein Impfstoff ist da, das weiß ich, aber bis der zugelassen wird und alles, wird es. Es wird was geben, es muss was passieren und wir halten da ständig Kontakt und auch mit dem Ministerium und so weiter. Das ist aber ein Riesenproblem, dort Fortschritte immer zu erzielen. Ich kenne die ganze Problematik schon die ganzen Jahre und wir sind wirklich dort dran, dass sich was ändert. Wir sind bemüht, dass es dort einen kombinierten Impfstoff gibt, Newcastle und Geflügelpest, und dass wir dort Fortschritte erzielen.
Wunderbar, Frau Jäger, ich danke für Ihren Anruf. Ich hoffe, das hat ein bisschen
vielleicht darf ich dazu noch mal kurz was sagen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich nach der Geflügelpestverordnung durchaus also ganz besonders schützenswerte Rassen impfen darf. Das ist natürlich ganz klar festgelegt, welche Rassen das sind. Es betrifft vor allen Dingen Zootiere, die dort geimpft werden dürfen. Fakt ist, wie Herr Günther schon sagte, ist natürlich ein Problem. Es gibt einen Impfstoff. Aktuell lässt die Rechtslage das noch nicht zu, aber was wir nicht oder wo wir uns nicht davor oder das Problem ist ganz einfach, wie bei Corona auch, selbst wenn wir impfen, ist es nicht so, dass sich dieses Virus nicht weiterverbreiten kann. Und das ist momentan das große Problem, dass ich noch nicht 100% unterscheiden kann zwischen geimpften und infizierten Tieren. Das ist eine Sache, die tatsächlich noch etabliert werden muss. Und nichtsdestotrotz hilft mir eine Impfung allein nicht dagegen, Geflügelpest von Beständen abzuwenden. Das muss man ganz klar sagen, sondern auch dann ist es notwendig, Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Ja, also ich kann also eine Infektion unter einer Impfdecke auch durchaus bekommen. Ja, also es ist nicht so einfach, dass man sagt, ich impfe und dann ist alles gut. Dem ist nicht so, sondern es wird immer eine Kombination aus allen sein müssen.
Wir haben eine Anruferin in der Leitung, Evi Nea aus Küps Schmölz. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz.
Ja, hallo.
Ihre Frage, Ihre Anmerkung bitte.
Ja, ich habe seit gut 30 Jahren Hühner und ich finde es schön, wenn bei der Hennengruppe ein Gockel dabei ist. Ich züchte meine eigenen Hühner, so eine Mischung kleinerer Rassen. Ich kaufe immer mal wieder Bruteier, damit ich zur Brutauffrischung einen neuen Gockel habe. Wir wohnen zwar auf dem Land in einem und sind da in einem Baugebiet, haben einen normalen Hausgarten. Und es ist schon mal peinlich, wie der Gockel kräht. Wir versuchen immer nur einen Hahn zu haben, weil die Hähne sich auch gegenseitig aufstacheln. Ich bin auch froh, dass wir nicht die einzigen sind, die Hühner halten, sondern dass überall verteilt da andere Hähne krähen. Das Problem ist dann, wenn Küken schlüpfen, dass der Großteil der Küken männlich sind und wir ja nur einen Gockel brauchen. Wir ziehen die alle auf und wenn sie dann im Herbst entsprechende Größe haben, werden sie geschlachtet. Wichtig ist für Geflügelhalter, die Nachzucht haben, dass sie auch schlachten können. Das hat mir ganz am Anfang ein alter Züchter gesagt. Ich habe meinen Mann, der das übernimmt, ich muss das nicht machen. Und dann kommt das geschlachtete Tier für eine Zeit in die Tiefkühltruhe und dann weiß ich nicht mehr, wer das ist und dann kann ich es auch essen.
Okay, das ist die dunkle Seite der Hühnerhaltung. Also erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke und Lehren aus 30 Jahren Hühnerhaltung. Anja Nils, war auch Thema in den Fragen. Ja?
Das Problem Gockel, genau, ja. Der Hahn muss weg. Ein Hörer aus Köln hat einen Nachbarschaftskonflikt und würde sich dafür interessieren, wie die Rechtslage ist.
Ja, Rechtslage machen wir gleich. Ich wollte kurz Frau Masson fragen, also, Es ist angesprochen worden, Küken. Küken sind ja ganz süß und ganz niedlich, wenn die schlüpfen und rumlaufen. Wenn es Hennen sind, dann freut man sich vielleicht über Nachwuchs. Wenn es Hähne sind, wird es schwierig aus biologischen Gründen, weil man nicht mehr als einen Hahn da haben will. Auf was muss man sich als Hühnerhalter, Hühnerhalterin da vorbereiten? Ist das so, wie die Hörerin Frau Näher sagt, ja, letztlich werden sie halt geschlachtet und eingefroren?
Ja, ich sehe das tatsächlich ganz genauso, weil ich bin Landwirtin, ich bin Bäuerin und das sind Nutztiere für mich. Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, eine gute Bäuerin hat junge Hennen und alte Kühe, weil es gut ist, wenn die Kühe alt werden können, dann sind sie gesund. Und die Hennen sollten aber auch nicht zu alt werden, weil sie dann nicht mehr gut Eier legen und auch die eventuell vorhandenen Krankheiten in sich vermehren und an die anderen weitergeben. Das heißt, das trifft sogar nicht nur auf die Hähne zu, sondern irgendwann auch auf die Hennen, es sei denn, man möchte so eine Art Hühneraltersheim aufmachen.
Also muss man sich darauf vorbereiten, wenn ich Hühner habe, wenn ich einen Hahn habe, dann wird es Küken geben und die Küken muss ich entweder aufziehen oder schlachten.
Ja, die Küken zu schlachten macht ja keinen Sinn.
Nee, gut, aber wenn sie dann groß
sind. Und das mit dem Schlachten muss man ja auch vielleicht tatsächlich nicht selber machen, aber man sollte sich auf jeden Fall vorher überlegen, wie bei allen Haustieren sollte man sich vorher über das Ende der Tiere Gedanken machen und wie das dann stattfindet und wo und auf welche Art und Weise. Das ist die Verantwortung, die man hat, wenn man ein Tier hält, weil man verhindert ja, dass Raubtiere dem ein natürliches Ende setzen zum Beispiel.
Es kam auch die Frage nach der Rechtslage. Ich frage mal Herrn Usbeck von mieteeinhuhn.de. Ich vermute, Sie haben damit auch Kontakt mit der Frage, wie ist eigentlich die Rechtslage bei Hahngekrähe, vor allen Dingen in der Großstadt?
Ja, da gibt es tatsächlich Situationen, dass die Behörde eine Auflage erteilt hat, dass der Hahn nur bestimmte Stundenzahl im Freien verbringen durfte und den Rest musste er dann im Stall krähen, damit die Geräuschbelastung nicht so groß ist. Ja, ich hatte das ja am Anfang schon angesprochen, man sollte vorher die Nachbarschaft fragen, um diesem Streit erst schon von vornherein aus dem Weg zu gehen. Der Hahn kräht, der kräht morgens, mittags, abends, laut und oft und immer wieder. Das ist einfach so. Wenn man einen Hahn hat, ist da eine Geräuschbelästigung. Manche mögen das gerne hören, mich stört es nicht, aber es gibt eben Menschen, die sich daran stören.
Ja.
Anschlussfrage wäre, ja, ist es möglich, auf einer 11 Quadratmeter großen Dachterrasse Hühner zu halten? Also das wäre ja dann nicht mal im Garten. Würden Sie Ihre Hühner dorthin verleihen?
Nein. Nein, nein. Also Hühner gehören wirklich in den Garten, ins Freie und nicht auf dem Balkon oder im Keller oder ja, und auch nicht auf die Dachterrasse. Also das ist keine Voraussetzung, um Hühner halten zu können.
Was tun mit dem Huhn? Hühner halten auf dem Land, aber auch in der Stadt. Wir senden live von der Domäne Dahlem, einem Bioland-Bauernhof in Berlin, den man übrigens auch besuchen kann. Astrid Masson ist hier als Gast in der Sendung. Sie ist Betriebsleiterin der Domäne Dahlem. Christoph Günzel ist hier vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter. Ralf Wiegand-Usbeck von mieteeinhuhn.de und Corinna Böhland, Veterinärin, Fachtierärztin für Geflügel. Wir machen weiter direkt mit Ihren Fragen und Anmerkungen und in der Leitung haben wir jetzt Frau Schröder. Sie hat eine Frage zu den Kosten. Herzlich willkommen im Marktplatz.
Ja, guten Tag, Schröder ist mein Name. Mich würde einmal interessieren, was es kostet, Hühner zu halten. Also wenn ich zum Beispiel 3 Hühner halte, was würde mich der Stall kosten, was würde mich die Anschaffung der Hühner kosten, wie viel fressen die Tiere, sagen wir mal jetzt Legehennen. Was kostet die Anmeldung beim, Tierseuchenkasse, Veterinäruntersuchungsamt? Was kostet die Einzäunung und so weiter? Was kommt eventuell noch dazu?
Was muss man da für ein Budget sich bereitlegen, wenn man da einsteigen will? Ich frage mal Herrn Usbeck von mieteeinhuhn.de. Sie vermieten ja so Hühner in diesen Größenordnungen, 5 Stück im Stall. Was muss man so rechnen, wenn man sich als Privatmensch wirklich das so einrichtet? Sagen wir 5 Hühner mit einem entsprechenden Stall, mit Anmeldung, mit Umzäunung, mit vielleicht auch einem Schutz gegen Greifvögel dergleichen. Mit welchem Budget muss man da rechnen?
Also die Anmeldekosten bei der Tierseuchenkasse, die ist sehr gering. Das ist ja dieser Mindestbetrag, den man da zahlt, weil ja so eine geringe Tieranzahl das ist. Und Veterinäramt, die Anmeldung ist kostenlos. Also von daher sind die Kosten dort nicht. Die Kosten sind viel eher in der Anschaffung. Und wenn man sich hier einen vernünftigen Stall bauen will oder einen Fertigstall kauft, und mit Umzäumung und Hühner selber und die Ausstattung, die man dann braucht an Tränke und Futterautomaten und was alles dazu gehört, da kommt man schnell auf mehreren hundert, wenn nicht sogar auf 1.000 Euro.
Okay.
Ja,
ist das so in der Runde?
Ja, das sollte man wissen.
Ja. Was kostet so ein Huhn, Herr Günzel?
Das ist unterschiedlich. Bei sind es kleine Rassen, größere und dergleichen, aber im Schnitt, das schwankt zwischen 20 und 40 Euro.
Pro Huhn?
Ja.
Und was muss ich so an laufenden Kosten rechnen? Also Herr Usbeck hat ja so ein bisschen die Anfangsinvestitionen geschildert. So.
Das kommt auf die Größe an. Sie müssen rechnen, wenn Sie einen Sack Lägemehl kaufen, der ist inzwischen auf 20 Euro in etwa oder 18 Euro. Das muss man mit beachten und für kleinere Haltungen geht das noch, ist das noch erschwinglich. Wenn man dann einen Sack hat, kommt man ein Stück hin. Aber es ist nicht ohne, das Ei ist doch etwas teurer wie in der Kaufhalle, das ist ganz klar, aber dafür hat man ein Ei aus dem eigenen Garten.
Frau Masson, was muss man so an laufenden Kosten rechnen? Sie machen ja hier das auf dem Hof quasi beruflich.
Ja, also ein Huhn frisst am Tag 120 bis 150 Gramm. Man kann das auf die 365 Tage im Jahr umrechnen. Und ich hatte mal ausgerechnet, dass wenn man Biofutter aus dem Internet, was es da so gibt, kauft, dass man pro Huhn so ungefähr 85 bis 100 Euro im Jahr rechnen muss.
Und an
so
Futterkosten?
An Futterkosten. Und so ein Huhn, so ein Rassegeflügel oder auch eine bedrohte Rasse, die legen so zwischen 150 und 200 Eier im Jahr. Das kann man sich also dann ausrechnen, wie teuer so ein Ei dann ist. Und ein Hybridhuhn legt halt 100 bis zu 350 Eier im Jahr.
Und das Futter ist das eine. Was gibt es noch an laufenden Kosten, die man vielleicht leicht übersieht?
Alle anderen Kosten, da kann man wirklich nur sagen, kommt drauf an. Also man muss ja keine automatische Fütterung haben. Gerade für drei Hühner reicht auch irgendwie ein Teller, ein Alter oder irgendwas. Ne? Also das kommt eher darauf an, auf die Bedürfnisse des Huhnes, da zu gucken, was brauchen die. Die müssen an die Tränke drankommen. Die Troglänge und sowas bei drei Hühnern, das ist ja nicht...
Das ist nicht der Punkt.
Das ist ein bisschen variabel, das ist nicht der Punkt. Was in die Kosten gehen kann, sondern tatsächlich die Umzäunung, wenn man Fuchs und Habicht hat. Oder wenn man auch für die Stallpflicht vorbeugen will, einen Wintergarten sich zum Beispiel baut, das heißt einen umgitterten und überdachten Platz, wo die Tiere dann auch hin dürfen, wenn Stallpflicht ist. Das sollte man aber mit dem Veterinäramt vorher absprechen.
Und so eine Umzäunung für so 5 Hühner im Garten kostet?
Wenn man zum Beispiel einen Elektrozaun gegen den Fuchs baut, dann braucht man ein Stromgerät, das kostet 200. Dann braucht man den Zaun selber, 50 Meter kosten also um die 100 Euro. Ja, dann vielleicht noch ein Netz drüber, das kostet vielleicht auch 100 Euro. Aber da würde ich immer so vorgehen, erstmal die Hühner anschaffen, gucken, was brauche ich überhaupt. Der Tod eines Huhnes durch den Fuchs oder durch den Habicht ist ein natürlicher Tod. Da kann man natürlich sagen, klar, die Lotte ist tot, ist blöd. Aber man kann es auch einfach erstmal ausprobieren. Ist okay. Es überhaupt nötig?
Roy André ist in der Leitung. Ganz herzlich willkommen im Marktplatz.
Ja, André ist mein Vorname.
Entschuldigung, André Roy. Herzlich willkommen im Marktplatz.
Ja, guten Tag. Ich habe selber Hühner schon seit etlicher Zeit. Bin vielleicht jetzt nicht so versiert, aber ich habe einfach ganz eiskalt angefangen, indem ich mir hier bei meinem Hühnerbaron für 9 Hühner, für 9 Euro irgendwie Grünleger und Maran-Hybride geholt habe. Und jetzt habe ich noch einen Hahn. Und ich mache es ganz anders. Ich habe zwar ein Hühnerhaus, was ich aufmache, was umzäunt ist, aber immer offen. Und lass die Hühner mit dem Hahn einfach draußen laufen. So, ich hatte einen relativ großen Stromschiff ohne Umzäunung, ohne alles. Hatte mir ein Freund gesagt, dass eine große Hühnerfarm bei ihm das auch so macht, weil wenn Hühner genug Sträucher und sowas haben, dann flattern die auch gerne mal dann auf dem Ast oder verstecken sich unter einem Baum oder unter einem Gebüsch, wenn jetzt die Feinde sind. Und wenn man einen guten Hahn hat, passt der echt auf. Also, und man sollte auch ja nicht denken. Die
kommen wieder zurück abends in den Stall, ja?
Na, die wissen ja, wo das Futter ist. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Und naja, gut, ich meine, es kann auch sein, dass mal Lotto dann weg ist. Aber dann muss man dann halt durch. So.
Was ist denn jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben einfach kalt angefangen und sich einfach mal Hühner beim Hühnerbaron gekauft? Was ist denn so Ihr Tipp als Neueinsteiger damals, Quereinsteiger, Autodidakt? Was haben Sie gelernt? Was würden Sie anderen Leuten gerne mit auf den Weg geben?
Naja, zum Beispiel mit dem Ungeziefer da regelmäßig mit Weißkalk ausstreichen. Das kostet ist relativ günstig, so ein 25-Kilo-Sack, da kommt man ewig hin. Dann die Eierschalen klein machen und wieder verfüttern. Das bringt immer ganz viel, weil die Hühner brauchen ja für die Eierproduktion Kalk. Ja, und ansonsten, wenn man was von dem Salat haben will, sollte man den einzäunen. Also die Bauerngärten früher waren ja dafür da, dass die Hühner draußen gehalten wurden und nicht andersrum, weil da liefen die Hühner immer draußen rum. Das sollte man dann auch bedenken und ansonsten machen lassen.
Okay. Vielen Dank erstmal für diese Einwürfe. Ich frage mal unsere Veterinärin Frau Böhland, was denken Sie, wenn Sie das hören? Reicht Weißkalk einfach laufen lassen? Ist das gut?
Also Weißkalk ist in jedem Fall eine gute Sache, dass man den Stall tatsächlich regelmäßig damit ausstreut oder tatsächlich so eine Art Kalkmilch macht und die in den Stall ausbringt. Das ist in jedem Fall sehr gut. Das wurde ja auch früher schon so gemacht. Mit gutem Erfolg. Wenn der Auslaufbereich an sich stark beansprucht ist, kann man das da auch noch ein bisschen ausbringen und eingrubbern. Ob es wirklich ausreicht, hängt ein bisschen davon ab, was für einen Boden ich habe, was für Stallbedingungen ich tatsächlich habe und wie viele Tiere ich in einem Stall habe. Aber grundsätzlich ist das eine sehr gute Sache. Wie gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, welche Umgebungsbedingungen sonst noch sind, aber auf jeden Fall ist es nicht negativ für die Tiere.
Eine gute Idee, okay. Weitere Fragen, Anja Nils.
Vor allen Dingen erstmal ein Tipp von Herrn Bayer, der ist auch Geflügelzüchter. Der hat hier zugehört, als wir uns darüber unterhalten haben, welches Huhn und wie teuer. Und er empfiehlt als gutlegende, einfach zu händelnde Rasse die Rasse Australurz. Ich hab das jetzt richtig ausgesprochen. Dann kommt noch eine recht wichtige, wie ich finde, Frage. Und zwar nach dem Winter. Bis zu welchen Temperaturen fühlen sich Hühner eigentlich wohl? Wann muss man heizen? Sind die auch bei Schnee glücklich? Und dann habe ich noch eine Frage, die ist vor allen Dingen so lustig, dass ich sie, glaube ich, mal vorlesen muss. Kommt von Christiane Schmidt. Ich habe 3 Hühner. Eins ist sehr alt, eins ist jung, legt auch fleißig. Eins ist weiblich und sollte noch legen. Als es zu mir kam, hat es auch noch ein Ei gelegt, aber danach nie mehr eins. Dafür kräht sie jetzt. Es hat wohl beschlossen, ein Hahn zu sein.
Kann das sein?
Ein Transhuhn, ja. Okay. Wie kann ich es wieder davon überzeugen, Eier zu legen?
Okay, fangen wir mit dem Winter an. Also wer möchte was zum Winter sagen? Herr Günzel vielleicht. Ja, wie kalt darf es werden? Wie muss man sich wieder auf den Winter vorbereiten?
Ein Huhn, trockene Kälte hat ein Huhn nichts an so schnell. Es ist nur, wenn es nass kalt drin ist, wenn Luftfeuchtigkeit hoch ist im Stall, dann kommt es zur Erfrierung von die Kämme und so weiter.
Also -10 Grad in einem trockenen Stall ist okay?
Müsste noch gehen und man kann dann auch eins machen, dass man dort, wo die Hühner sitzen, etwas abschotten. Aber es muss die Luftfeuchte entweichen können, also es muss luftig sein.
Okay, Frau Masson.
Die Eier platzen, wenn es friert im Stall, die muss man dann rechtzeitig rausnehmen noch. Also die sind ja warm, wenn sie rauskommen. Man hat also eine gewisse Zeit, das zu tun. Aber wenn sie frieren, platzen sie.
Wunderbar. Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung, Herr Maurer. Ganz herzlich willkommen. Sie haben auch eine Frage, eine Anmerkung. Hallo, Herr Maurer. Herr Maurer ist offensichtlich noch nicht da. Frau Masson, noch eine Anmerkung?
Ja, mir ist vorhin bei dem Kalk noch eingefallen, Hühner brauchen auch Magensteinchen. Das sind Steinchen in Größe 1 bis 2 Millimeter oder auch 3 Millimeter, die Sie, wenn Sie unendlich Auslauf finden, auch draußen finden können. Aber die müssen säurefest sein, also Basalt- oder Silikatsteinchen eignen sich da. Die muss man zukaufen, weil Hühner ja keine Zähne haben, sondern einen Muskelmagen. Und da brauchen Sie das, um die Körner zu zerkleinern im Magen.
Wunderbar. Ich versuche es nochmal mit Herrn Maurer. Hören Sie uns? Sind Sie da? Hallo, Herr Maurer. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann warten wir da einfach noch mal ab. Es gab ja auch die Frage, die häufig gestellt wird, Herr Günzel, wie ist das mit der Farbe der Eier? Also weiß oder braun? Ist das ein Unterschied? Ist das egal? Ja, wer legt welche Farbe?
Das sind die Mittelmeerrassen hier, die legen weiß. Und was die Asiaten sind, die gehen ins Bräunliche. Ist natürlich bei vielen Rassen. Wir hatten früher
die
Ohrscheiben, helle Ohrscheiben, helle Eier und die rote Ohrlappen nennt man das. Die legen dann getönte bzw. dunkle, haben natürlich einen Trend dass wir Rassen, die früher ein schönes dunkelbraunes Ei legten, das zum Teil verloren gegangen ist, und das ist mit zu beachten.
Wie ist das eigentlich mit dem Füttern? Ich weiß das aus dem privaten Umfeld. Meine Mutter hat dann auch ihre Hühner mal mit Knoblauch und Zwiebeln gefüttert, und die Eier schmeckten dann auch ein bisschen nach Knoblauch und Zwiebeln. Das hat durchaus einen Einfluss, ne?
Knoblauch und Zwiebeln sind wegen Würmern und sowas ist das günstig. Manche Züchter legen auch mal eine halbe Zwiebel ins Trinkwasser. Aber gerade Knoblauch bringt dann schon Geschmack. Genauso, wenn Fisch gefüttert wird und dergleichen. Das merkt man dann schon. Das macht sich bemerkbar.
Neue Fragen noch?
Noch eine, ja, genau. Sind Hühner eigentlich gesellig? Also bilden sie sozusagen Freundschaften und werden sie zahm?
Ja, Hühner können sehr zahm werden. Das hat man immer wieder. Die sind zutraulich und sind im Familienverbund. Wir haben ja meistens in den Zuchten einen Hahn und 5, 6 Hennen laufen. Das hängt damit zusammen, dass man auch eine hohe Befruchtungsrate hat und so weiter. Aber die sind familiär auch. Dort gibt es eine gewisse Hackordnung bei den Hühnern. Ne, da ist die Henne, die du zuerst dran darf und so weiter. Das ist ganz einfach. Und ein Hahn ist eigentlich auch angebracht, der Ordnung.
Und das Huhn, was geschlossen hat, ein Hahn zu sein?
Wir haben ja noch Herrn Maurer jetzt in der Leitung. Herr Maurer, hören Sie uns jetzt?
Ja, ich höre Sie.
Ja, wunderbar. Das ist schön, dass es doch noch klappt. Sie haben eine Frage, eine Anmerkung.
Ja, genau. Also ich habe 7 Hühner, keinen Hahn. Und im Frühjahr war wegen der Geflügelpest eine Aufstellung verordnet worden. Und Aufstellung. Und in der Zeit haben meine Hühner angefangen, ihre eigenen selbstgelegten Eier zu zerpicken. Jetzt können die wieder raus, aber trotzdem fressen die immer noch die eigenen Eier. Kann man da was tun?
Okay. Frau Masson?
Ja, da kann man leider bei diesen Hühnern jetzt nichts mehr tun, weil die haben das gelernt, dass Eier lecker sind. Das ist so ein bisschen wie die Federpick-Problematik auch. Ein Bestand, der das einmal gelernt hat, der kann das. Da kann man nichts mehr gegen tun. Grundsätzlich ist das etwas, was eine Stresssymptomatik sein kann. Was man aber grundsätzlich, wie man grundsätzlich verhindern kann, dass es passiert, ist, dass die Nester sehr, sehr dunkel sind, sodass die Hühner die Eier da drin nicht sehen können.
Herr Götze.
Ja, man kann auch dort etwas vorbeugen, dass man ein Nest verwendet, wo das Ei dann nach unten wegrollt. Also da ist in der Mitte ein Loch, hat Gefälle drauf, wo die legen, und dass es weg ist. Man kann dann Stück für Stück kann man das schon zurückbilden. Wichtig ist, dass sie genügend Auslauf haben, Beschäftigung haben. Das ist Langeweile, das Eierpicken. Und es beginnt immer so, wenn jetzt mal ein Ei zu Bruch geht. Das passiert überall mal. Aber im Allgemeinen, wenn sie Bewegung haben und Auslauf, passiert das nicht.
Herr Maurer, wo haben Sie denn Ihre Hühner? Land oder Stadt?
Also ich wohne in Eisenach und habe hier relativ viel Platz für die Hühner. Die haben sicherlich so 300-400 Quadratmeter Auslauf. Also die haben jetzt genug Platz, aber natürlich in der Zeit dieser Aufstellung war es schon eng im Stall. Also da hatten sie Stress, und sie sicherlich.
Ja. Mit 7 Hühnern als Hobby nehme ich an. Was können Sie denn unseren Hörern und Hörerinnen noch so mitgeben aus der praktischen Erfahrung?
Also was ich als sehr sinnvoll empfinde, ist eine elektronische Stallklappe, die ich verwende. Die geht bei Dämmerung auf und schließt auch wieder bei Dämmerung. Das bedeutet, dass man nicht morgens und abends immer zum Stall gehen muss und dort aufmachen, zumachen muss. Also es sorgt für eine gewisse Ungebundenheit. Und ansonsten ist das eigentlich eine schöne Sache, wenn eben die Eier nicht immer aufgefressen werden von den Hühnern. Eigentlich sind die recht pflegeleicht und gut zu handhaben.
Alles klar. Vielen Dank und alles Gute für die Hühner. Anja Nils hat noch eine weitere Frage.
Zwei sehr interessante von Claudia Linke. Und zwar hält sie seit 2016 Hühner und schreibt, während dieser Zeit ist es uns nicht gelungen, einen offiziellen Kurs zum Erlernen des sachgerechten Schlachtens zu belegen, einfach weil es keine Angebote für Privathalter gibt. Vielleicht hat hier jemand einen Tipp. Und als zweites dann auch gleich noch, gibt es Erfahrungen, was kostet ein Automat, ein Eierautomat? Darf man darüber Eier vermarkten? Darf man den einfach überall aufstellen?
Das ist interessant. Wer möchte zum Schlachten was sagen in der Runde? Frau Böhland, Herr Usbeck vielleicht?
Also diese Kurse, wenn ich dazu was sagen darf, ist tatsächlich so, dass es so ein kleiner weißer Fleck noch ist, den wir haben für private Hühnerhalter. Es gibt tatsächlich mittlerweile mobile Schlachtungen, aber die sind tatsächlich eher auf diese Mobilstallhaltungen ausgelegt, die so ab 150 bis, sag ich mal, 1000 Tiere dann unterwegs sind. Den Sachkundennachweis zum Schlachten, da ist es so, dass sie tatsächlich bei den einzelnen Landwirtschaftskammern mal nachschauen können. Die bieten das an, beziehungsweise in Brandenburg weiß ich, dass die Brandenburgische Landwirtschaftsakademie durchaus immer wieder Kurse für gewerbliche, aber auch für private Tierhalter anbietet. Aber das ist nicht...
Also ist durchaus für private Tierhalter auch eine Option, dass man das selber macht, ja, wenn man das weiß, wie es geht und gelernt hat.
Ja, kann man. Für den Eigenbedarf kann man das durchaus machen, das ist kein Problem.
Okay. Dann war die Frage zu den Eierautomaten. Also die Idee ist, so ein Huhn legt so Pi mal Daumen am Tag ein Ei, die großen, also 2 Tage. Da hat man dann eventuell mehr Eier, als man selber essen kann. Und dann stellt man so einen Automaten an die Straße, tut die Eier rein. Entweder die Leute nehmen sich einfach was raus oder man wirft ein paar Cent rein und nimmt sich was raus. Frau Masson, haben Sie damit Erfahrung? Was kostet sowas? Muss man das anmelden? Ist das gut? Wie ist das davon zu halten?
Also erstmal, wenn man gewerblich Eier verkauft, muss man verschiedene Sachen berücksichtigen. Und das würde jetzt hier zu weit führen, dann würde ich mit dem Veterinäramt sprechen tatsächlich, welche Auflagen es dafür überhaupt gibt. Und dann diese Automaten, es gibt welche mit Kühlung, die kosten so viel wie ein Kleinwagen. Es gibt auch welche, man könnte hier auch einfach eine Kiste hinstellen. Und es gibt auf dem Land ganz normal, dass die Leute da eine Kiste hinstellen und ein Glas daneben oder so des Vertrauens. Aber wie gesagt, bevor man Eier gewerblich verkauft, dann gibt es zahlreiche Auflagen. Wir tun das hier auch, aber da muss man mit dem Veterinäramt sich kurz schließen und das absprechen.
Aber so ein Automat ist nicht gleich gewerblich?
Doch.
Doch.
In dem Moment, wo Sie die Eier verkaufen und Geld dafür nehmen, ist es gewerblich. Wenn Sie die an den Nachbarn verschenken, ist es was anderes.
Und wenn ich sie auf die Straße stelle und ein Glas daneben mache?
Dann ist das gewerblich, weil Sie Geld dafür nehmen.
Ah ja, okay. Also das kann man nicht einfach so
gewerblich
machen.
Heißt verkaufen, Geld dafür nehmen.
Ja, in Ordnung. Anja, jetzt weitere Fragen?
Na, Kasse des Vertrauens und sowas, also zahlen Sie, wenn Sie möchten, ist dann auch schon gewerblich,
nee, ja? Kasse des Vertrauens heißt nicht, zahlen Sie, wenn Sie möchten, sondern das heißt, ich vertraue darauf, dass der nicht nur die Eier, sondern auch das Geld nicht mitnimmt, wenn der Nächste kommt. Also.
Eine Frage ist noch, bei einigen Hühnern sind die Schalen der Eier sehr weich. Woran kann das liegen?
Es gibt verschiedene Krankheiten, die das machen, aber da weiß Frau Böhland bestimmt besser darüber Bescheid.
Frau Böhland, warum sind die Schalen manchmal weich, manchmal hart?
Ja, es gibt tatsächlich ganz unterschiedliche Ursachen dafür. Einmal ist es in der Tat, dass es ein Mangel ist im Futter. Wenn man das ausschließen kann, ist es so, dass es durchaus auch bei einem starken Wurmbefall solche hellen Eier gibt, die porös sind. Dann gibt es verschiedene Infektionskrankheiten, die infektiöse Bronchitis oder auch mal die Aveo Rhinotracheitis. Das sind alles Erkrankungen, die möglicherweise so einen Einfluss auf die Eiqualität haben. In der Regel ist es so, dass wenn Tiere vorgestellt werden mit so einer massiven hellen Eierschale, dass es tatsächlich oft ein Wurmbefall ist. So.
Und wie kann man denn, wenn man vermutet oder wenn man zumindest mal Ernährung ausschließen will, was kann man denn da ändern, wenn man den Verdacht hat, die Schale ist dünn, weil was am Futter nicht stimmt?
Ja, in der Regel ist es so, dass Sie, wenn Sie, man kann diese Alleinfuttermittel durchaus nehmen, die schon sehr gut abgestimmt sind auf die Legehennen. Das ist das Legemehl, das Sie käuflich erwerben können, entweder im Internet oder beim Agrarhandel. Und wenn Sie dann entsprechend der Fütterungsempfehlungen, die dort verzeichnet sind, einmal füttern, so ich sag mal eine gute Woche, und die Schalen dann besser werden, dann kann man sagen, okay, es lag möglicherweise am Futter. Wenn es etwas ist, was beispielsweise sich langsam entwickelt und ich nichts an der Fütterung umgestellt habe, dann kann es tatsächlich sein, dass ich einen Wurmbefall habe. Es kann aber auch sein, wenn ich im Winter die Tiere sehr lange drinne hatte und möglicherweise mein Stall nicht so ganz optimal ist von der Luft, oder auch von der Einstreu bei einem sehr hohen Ammoniakgehalt können sich die Eierschalen durchaus auch mal verfärben. Insofern, wenn ich also Haltung und Fütterung ausschließen kann, dann ist es manchmal einfach so, dass sie tatsächlich erkrankt sind.
Okay, Frau Masson, Sie hatten ja vorhin sagen? Über die... Ja, bitte, Herr Usbeck.
Ja, Und zwar, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Eierschale dünn oder weich ist und das wirklich häufig immer wieder vorkommt, dann ist in erster Linie da wirklich eine Fütterung, auf die Fütterung zurückzuführen. Weil es ist ja klar, die Hühner, wenn die, weiß ich, 1, 2, 3 Eier pro Woche legen, dass sie viel Kalk brauchen. Und wenn, und das muss denen auch gegeben werden in Form von Zusätzen im Futter. Das kann einmal sein Muschelgrit, das ist also ein gebrochene Muscheln. Das kann man kaufen, eine Packung Muschelgrit und dem Futter hinzufügen oder auch Futterkalk, damit sie eine ausreichende Kalkversorgung haben. Also wenn man das nicht macht und dem Huhn überhaupt keinen Legemehl, denn da ist auch sowas mit drin, oder andere Art und Weise, dass den Kalk zuführt, dann kann es sein, dass sie auch an Knochenschwund dann, die bauen die Knochen dann selber ab. Und wenn das schon so weit ist, dass die Schale dann weich ist, dann ist das schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt dann auch Vitamin- und Mineralzusätze fürs Futter, die das dann auch wieder ausgleichen. Und dann ist das auch sehr schnell wieder weg. Das ist dann auch meine Erfahrung. Okay. Wenn ich dann also spezielle Vitamin- und Mineralzusätze fütter, dann ist die Schale sehr schnell wieder normal.
Wunderbar. Wir biegen so ein bisschen langsam auf die Zielgerade ein. Frau Masson, ganz kurz noch, Sie hatten vorhin noch gesagt, Geflügelpest impfen, hatten wir gesagt, ist sicherlich erwünschenswert, aber nicht die Lösung. Sie haben gesagt, was kann man trotzdem denn machen im Fall von Geflügelpest? Mit einer kurzen Antwort bitte.
Auf jeden Fall sollte man sie beachten und man kann es vorbeugen, indem man einen Wintergarten hat. Ein Wintergarten ist etwas, was außenrum vergittert und oben überdacht ist. Es geht dabei darum, dass Wildvögel keinen Kot in das Gehege fallen lassen. Wenn man so etwas baut, muss man das vorher mit dem Veterinäramt absprechen, damit man es bei Stallpflicht dann auch benutzen darf.
Wunderbar. Das war der Marktplatz für diese Woche. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gästen Astrid Masson von der Domäne Dahlem, Christoph Günzel vom Bund Deutscher Rasse, Geflügelzüchter und Ralf Wiegand-Usbeck von mieteeinhuhn.de und Corinna Böhland, Fachtierärztin für Geflügel. Wir danken auch der Domäne Dahlem, dass sie uns hier aufgenommen haben heute Vormittag und in einer Woche beim nächsten Marktplatz am 21. April, natürlich am Donnerstag, geht es um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Schutz vor dem abrupten Einkommensverlust ist das Thema. Am Mikrofon ist dann mein Kollege Armin Himmelrath. Hier nach dem Marktplatz hören Sie die Sendung Umwelt und Verbraucher. Und den Marktplatz können Sie natürlich wie gewohnt auch als Podcast nachhören. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen guten Tag und eine gute Woche. Auf Wiederhören.